Schön, Klaus, dass du auch schon dafür gebetet hast, dass Gott uns hilft beim Hören und auch beim Reden von hier vorne. Denn das ist einfach wichtig, dass wir, die wir hier auf dieser Erde sind, doch bemüht sind und auch das gerne wollen, dass Gott unser Leben lenkt und dass Gott doch auch in unsere Herzen spricht. Denn wenn er nicht redet, ja, dann ist alles umsonst. Wir haben schon etwas vom König David gehört, der das Volk Israel lenkte und leiten sollte, und viele Menschen haben ihn bewundert. Haben wir ja heute auch gehört. Daniel hat auch David bewundert. Mit dem Riesen Goliath war sicherlich eine große Sache, wo er seinen Mut bewies und sein Gottvertrauen. Aber auch als der König Saul den David ja verfolgt hatte und der David einmal den Saul so in seinen Händen hatte, dann hatte David ihn nicht umgebracht, sondern er verschonte ihn. Er wusste, Saul war ja ein Mann, den Gott eingesetzt hat. Und so mancher bewundert David auch über diese Tat, dass er nicht eigenmächtig gehandelt hat. Aber ich möchte heute auf eine Größe zu sprechen kommen. Es ist eine Größe, die man kaum findet. David bekannte sich öffentlich zu seiner Schuld. Ich möchte Psalm 51 lesen, 1 bis 6. Da heißt es, und für mich ist da hier schon die Überschrift sehr wichtig: ein Psalm Davids. Also er ist der Autor, er ist der Schreiber. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Das aus der Feder von David. Und das hat er nicht nur einfach nur so für sich so ein bisschen dahingeschrieben, sondern es wurde zu den Liedern Israels ja dazugefügt. Das ist doch mutig. Als Daniel Bottesch in seiner Andacht im Zeltlager seine Zuhörer fragte, wer hat denn schon einmal gelogen? Oder wer hat denn schon einmal in seinem Leben gestohlen? Da habe ich bei mir selbst gemerkt, wie schwer es ist, dass der eigene Finger sich hebt. Dass man zu seiner eigenen Schuld sich bekennt. Die Menschen um uns herum und allzu oft wir selbst versuchen, Schuld kleinzureden, zu vertuschen oder sogar so hinzustellen, das ist schon okay so. Aber Schuld wird auf dem Gewissen lasten. Sie ist wie ein Loch im Zahn. Man kann versuchen, das Loch zu ignorieren, aber es bleibt. Immer wieder wird man mit der Zunge danach fühlen, wie weit ist denn das Loch schon gewachsen? Man lächelt nach außen, aber innen weiß man, da sitzt noch Fäulnis. Und das Loch wird größer und irgendwann raubt dieses Loch einem auch den Schlaf. Es ist schon erstaunlich, was Menschen leisten können, sei es im Sport oder in der Wissenschaft, in der Schule. Manche laufen so richtig zu Höchstformen auf, wenn sie wissen, ja, am Montag muss die Arbeit abgegeben werden, da werden sogar Nächte durchgearbeitet. Ich denke aber, besonders bemerkenswert ist dies, wenn man sich zu seiner eigenen Schuld bekennen kann. Ich möchte nicht dem jetzt Wasser auf seine Mühlen bringen, der mit seiner Schuld vielleicht sogar hausieren geht. Das gibt's ja auch. Aber auf der anderen Seite, da gibt es Menschen, die leiden unter ihrer Sünde. Und sie ringen sich dann auch durch, dass es so nicht weitergehen kann und darf. Und wenn sie dann sagen, gut, jetzt bin ich gestellt, ich weiß Bescheid, und sagen, gut, ich habe gesündigt, bitte vergib mir Gott. Um Schuld, um Vergebung und die Folge von echter Vergebung, darum geht es in der heutigen Predigt. Es kann ein Gewinn sein, wenn man den Bibeltext selbst vor Augen hat. Deshalb, wer eine Bibel gerne sich holen will, rechts und links am Ausgang oder am Eingang sind unsere Gemeindebibeln. Und ich werde immer wieder auch Bezug auf den Bibeltext nehmen. Christen sollen mündige und geistlich erwachsene Leute werden. Früher hatte man versucht, dies klein zu halten. Man hatte der Christenschar damals gesagt, lies am besten keine Bibel. Der Prediger von vorne oder der Priester, der weiß schon, was zu sagen ist. Und der hat es auch studiert und ihr sollt einfach nur zuhören. Das soll so nicht sein. Auch bei uns nicht. Deshalb prüft alles am Wort Gottes, wo es heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich lese den Text aus Lukas 7, 36 bis 50 und es ist in unseren Gemeindebibeln auf Seite 1070. Also Lukas 7, 36 bis 50 auf Seite 1070. Da heißt es. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Ich möchte diesen Bibeltext ja unter zwei Blickwinkeln uns näher bringen. Einmal wollen wir auf den Pharisäer schauen. Und dann auf die Sünderin, auf die Frau. Bei beiden möchte ich auch das Handeln des Herrn Jesu hervorheben. Zuerst der Pharisäer. Was tat er und wie verhielt er sich? In Vers 36 wird deutlich, er bittet Jesus, in sein Haus zu kommen und mit ihm zu essen. Wir wissen, dass die Pharisäer grundsätzlich kritisch, sogar feindselig gegenüber Jesus waren. Nun, da war einer, der sagte: Ich will jetzt selbst mal hören, was Jesus sagt, was er isst, ja, wie er sich so verhält. Und es war von ihm schon mutig, dass er Jesus eingeladen hat in sein Haus, dass er in sein Haus Jesus aufgenommen hat. Ja, der Pharisäer nahm Jesus auf. Jesus soll eben auch eine Chance haben. Aber wie hat dieser Pharisäer Simon Jesus aufgenommen? Er hat ihn ohne die damaligen Höflichkeiten aufgenommen. Es gab keine Möglichkeit, dass dem Herrn Jesus die Füße gewaschen wurden. Und es war die ganze Zeit sicherlich auch unangenehm. Man lag ja eher zu Tisch. Und wenn man weiß, da stimmt was nicht, ist es irgendwie nicht schön. Es gab auch keine ordentliche Begrüßung, wie man damals den Gast begrüßt hat, mit einem Kuss, einem Begrüßungskuss. Simon tat alles, um deutlich zu machen, es besteht eine Wand zwischen uns, zwischen Jesus und mir. Er lässt sich nicht wirklich auf Jesus ein, sondern, und obwohl er ihn aufgenommen hat, gibt es eine Distanz. Man kann sich es auch so vorstellen, wie mancher Gottesdienstbesucher, der von seinem Angehörigen eingeladen wird. Gibt es auch manche, die sagen: Okay, jetzt hast du mir das schon 5-mal gesagt, jetzt komme ich halt auch mal. Aber dann sitzt man mit innerlich so verschränkten Armen und hört so von der Distanz mal gucken, was die zu sagen haben, was sie reden. Aber eines ist sicher, ich lasse mich nicht einfangen. Und dann hört man zu und dann schaut man auch, ja, wie ist das, was ich mir sonst erwünsche, aber hier nicht sehe. Ich habe sicherlich dann auch was auszusetzen. Und wenn man dann nach Hause kommt und man den Besuch dann fragt, na, wie war's? Naja, ich habe dir ja mal die Möglichkeit gegeben, dass du mich auch mitnimmst, aber beim nächsten Mal brauchst du mich nicht mehr mitzunehmen. Das und das und das hat gefehlt und es war nicht in Ordnung und so weiter. Man lässt sich nicht wirklich drauf ein, sondern innerlich ist man so ein bisschen distanziert. So war der Simon. Hat man natürlich nicht gleich so gemerkt, ein bisschen schon, aber dann, als sie gesessen haben, ja. Simon war mit seinen Pharisäerfreunden zusammen. Da war er innerlich verbunden. Und da darf er sich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass Jesus wirklich eine Chance bei ihm gehabt hätte. Das Einladen war schon viel. Mehr konnte Jesus doch gar nicht von ihm erwarten, oder? Jesus gehörte doch zu einer anderen Partei. Er gehörte nicht zu uns. Jesus war eben kein Pharisäer. Und das soll gleich bei der Begrüßung deutlich werden. Für uns würde es heißen, der Gast kommt und wir geben ihm nicht die Hand. Wir schauen ihm nur flüchtig in die Augen. Er möchte sich vielleicht hinsetzen oder so, aber wir lassen ihn erst mal ein bisschen stehen. Er hat einen Mantel an und ja, irgendwann sagt man, ah, da vorne ist die Garderobe. Ja. Und es gibt keine verbindenden Worte. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mich besuchst, zum Beispiel. Jesus wurde trotz Aufnahme abgelehnt. Obwohl Simon sagen konnte, ich habe doch Jesus aufgenommen. Er konnte doch mit mir essen, er war doch mein Gast. Und doch war Jesus nicht aufgenommen. Es gibt ein formelles Aufnehmen. Hier, als es um Jesus ging, dann, wie auch immer, sollte er vielleicht die Chance haben, mal zu reden. Andere nehmen Jesus auf, um vielleicht selbst einfach in den Himmel zu kommen. Aber man lässt es irgendwie formell. Man hat es gehört, dass man sagt, Herr Jesus, komm in mein Herz. Warum soll er dann kommen? Ja, damit ich in den Himmel komme und so. Aber man sieht an der Reaktion, ob diese Aufnahme echt ist, ob man wirklich Jesus will oder ja, wie es dann weitergeht. Ja, ob das kühl bleibt. Was tut Simon, als die Frau kam? Das Erste, was bei ihm da in den Kopf schoss, war der Zweifel. Ist wirklich Jesus von Gott? Nach der formellen Aufnahme, also Simon hat Jesus aufgenommen, von der inneren Distanz, also nur nicht zu nah, kommt unweigerlich der Zweifel. Jetzt bin ich mir sicher. Jesus kann kein Prophet sein. Denn wenn er ein Prophet von Gott wäre, dann wüsste er, wer diese Frau ist und würde dieser peinlichen Situation, die heult über seine Füße, würde er doch endlich ein Ende machen. Also das passt nicht hier in diesen schönen Rahmen. Die berührt ihn immer wieder, diese Sünderin, dieser Unrein. Er macht sich doch damit selbst auch unrein. Und Jesus, was können wir über ihn erkennen? Er liebt diesen Pharisäer. Er kommt zu allen Sündern und somit kommt er auch zu Pharisäer. Der Herr hat keine Berührungsängste. Er, der Gottessohn, kann auch demütig die Demütigungen von Menschen ertragen. Er braust nicht auf und führt den Simon vor. Er könnte ja sagen, hast du das von deinen Eltern gelernt? ja, wie man Leute begrüßt? Kannst du nicht mal die einfachen Regeln hier in unserem Land? Oder was muss ich mir eigentlich bieten lassen von diesem Erdenwurm? Nein, der Herr Jesus reagiert ganz anders. Er will den Simon erreichen. Er spricht zu ihm trotz der Distanz. Und das ist auch eine Chance für manchen, der auch, sagen wir mal, hier zum Gottesdienst kommt, innerlich mit verschränkten Armen. Gott spricht einfach. Wir brauchen uns darüber nicht Gedanken zu machen. Er kann hinter unsere Fassade schauen. Warum spricht Gott und warum wird er Menschen ansprechen, die mit ganz unterschiedlichen Motiven kommen? Aus einem einzigen Grund, weil er den einzelnen Menschen liebt. Das ist es. Gott liebt dich. Die Liebe überwindet die Distanz. Gott kommt zu allen Sündern, zu solchen, die wissen, wie kaputt und hoffnungslos ihr Leben ist, und zu solchen, die wie der Simon so eingebildet sind, so auf ihre Religiosität so stolz sind, auch zu denen. Niemand hat es verdient, dass Gott zu ihm kommt, aber er tut es. Und das ist, weil er gnädig ist und weil er uns liebt. Schauen wir uns jetzt nochmal die Frau an, die Sünderin. Von dieser Frau wissen wir nicht viel, weder den Namen noch ihre Sünden werden hier erwähnt. Es gibt so manche Spekulationen über diese Person, über das, was sie getan hat. Aber das Wort Gottes verschweigt es. Daraus können wir zwei Dinge vielleicht auch für uns festhalten. Einmal, über die Sünde eines anderen sollte man vorsichtig sein, vorsichtig umgehen. Nicht alles gehört ans Licht der Öffentlichkeit. Es reicht, wenn man weiß, dass Sünde vorlag. Die genauen Details befriedigen meistens die Neugierde, aber helfen nicht wirklich. Der Einzige, der grundsätzlich berechtigt ist, genau über seine Verfehlungen zu berichten, ist der Betreffende selbst, so wie David. Und dies kann aber auch anderen helfen, anderen, die auch in Schuld sind, wenn sie das einmal auch hören. Nun zum anderen. Wenn also hier weder Person noch Sünde beschrieben wird, dann können wir leichter uns selbst darin sehen. Sünde ist ja vielfältig und verschieden, so wie wir Menschen auch verschieden sind, in unseren Abgründen. Jeder weiß selbst, wo er ja seine schwarzen Stellen hat. Diese Frau hat es sehr unter ihrer Schuld gelitten. Der Text macht deutlich, dass der Herr Jesus und diese Frau sich schon vorher einmal gesehen haben. Sie hatten vorher schon mal eine Begegnung. Das hier bei Simon war nicht die erste Begegnung. Warum? Vers 47, da heißt es, Jesus spricht hier, deshalb sage ich dir, also dir, Simon, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Das heißt, weil sie viel Liebe mir erwiesen hat, sagt Jesus, war Vergebung der Sünden in ihrem Leben geschehen. Da ist es schon passiert. Das heißt, die Frau hatte nicht die Vergebung bekommen, weil sie Jesus auf liebevolle Art, ja, weil sie mit ihm auf liebevolle Art umgegangen ist, sondern umgekehrt. Sie hat schon Vergebung erlangt und deshalb zeigt sie Liebe. Das heißt, es gab vorher schon einmal ein Gespräch mit Jesus. Sie hatte vorher schon über ihre Schuld gesprochen. Sie hat vorher schon ihre Sünden bereut. Sie hat vorher schon um Vergebung gebeten und ihr wurde vorher schon die Vergebung zugesprochen. Jetzt kam sie aus Dankbarkeit. Die Tränen, die die Füße von Jesus benetzten, waren nicht Tränen der Reue über die Schuld, sondern Tränen der Freude. Tränen der Freude über die Vergebung. Da hinein passt auch dann das Gleichnis, das der Herr Jesus dem Simon erzählt. Ein Mann hat ja von zwei Leuten Geld zu bekommen. Dabei handelt es sich um die Summe eines Tageslohnes. Also ein Denar war ein Tageslohn. Der eine hatte fast 2 Monate an Tageslöhnen ihm zu geben und der andere hatte 1,5 Jahre so ungefähr ihm an Tageslöhnen zu geben. Es ist klar, dass der dankbarer ist, der mehr erlassen bekommen hat. Und dann zeigt er seine Liebe. Liebe ist die Folge von dem Erlassen der Schuld. So auch die Liebe bei dieser Frau. Warum sagt aber Jesus dann in Vers 48, dir sind deine Sünden vergeben? Und auch in Vers 50, dein Glaube hat dich gerettet. Der Herr macht klar, dass Vergebung und Glauben einmal zusammengehört. Glaube an den Herrn Jesus, das Vertrauen zu dem, was er sagt, die glaubensvolle Hingabe an ihn, der Sünden vergeben kann, dies rettet den Menschen vor dem Gericht Gottes. Simon und auch die Tischgenossen, Vers 49, zweifeln das an, aber Jesus bestätigt und bestärkt die Frau. Dein Glaube hat dich wirklich gerettet. Das, was die Frau schon vorher in ihrem Herzen hatte, bevor sie zur Tür hereinkam, das hat der Herr Jesus hier noch einmal bestärkt. Wie brauchen wir nicht auch immer wieder Bestärkung durch das Wort Gottes? Das ist doch für uns auch wichtig. Tut es nicht gut, wenn wir aus Gottes Wort immer wieder lesen können, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben? Und wenn wir es schon vor 10 Jahren gelesen haben, so ist es doch heute auch gut und eine Hilfe für uns. Noch etwas zur Situation. Wir sehen das Bild vor uns. Der Herr Jesus kam zu Simon. Dieser hatte noch andere Tischgenossen mit eingeladen und die Stimmung ist etwas unterkühlt. Sie haben sich gerade, wie es im Orient üblich war, zu Tisch gelegt. Da kam diese Frau herein. Sie war nicht eingeladen. Sie wusste genau, dass sie bei Simon nicht willkommen war. Ihr war auch klar, welche Vergangenheit sie hatte und wie die feinen Pharisäer darauf reagieren. Alles sprach dagegen, in dieses Haus zu gehen. Wenn da nicht der eine gewesen wäre, der ihr Leben so verändert hat, dass sie vor Freude hüpfen und springen und jubeln konnte. Ja, Jesus hat ihrem Leben dort geholfen, wo niemand helfen konnte, wo andere und vielleicht sie selbst sich schon aufgegeben und abgeschrieben hat. Dort, wo es nur noch dunkel war, dort, wo die Schuld vor den Menschen und vor Gott, ja vor ihren Augen stand. Und da hat ihr geliebter Jesus eingegriffen und im Namen Gottes ihr die Vergebung zugesprochen. Wie sind wir doch immer wieder bemüht, dass man mit unseren Mitmenschen in einem guten Verhältnis lebt. Und das ist auch gut so. Wer zwischenmenschlichen Krieg schon am eigenen Leib erfahren hat, der weiß, wie wertvoll Frieden ist. Und es wird, je älter wir werden und je näher der Tod an unser Leben rückt, auch immer wichtiger, Frieden und Versöhnung mit Gott zu haben. Da zählen auf einmal nicht mehr die großen Taten oder auch die kleinen Taten, die wir hier auf der Erde geleistet haben. Da zählt nur noch eines. Hast du Vergebung deiner Schuld? Kann der Richter der ganzen Welt dich freisprechen? Schuld kann schon lange vor dem Sterben drücken, aber beim Sterben ist sie nicht mehr auszuhalten. Die Krankenschwester des berühmten Philosophen Voltaire hat geschrieben und beteuert, also wie sie die letzten Tage ihn betreut hatte: Für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Oder Stalins Tochter Svetlana sagte über ihren Vater Folgendes: Vater starb schrecklich und schwer. Gott aber gibt den Gerechten einen leichten Tod. Nun geht diese Frau damals zu den Füßen Jesu und in ihr bricht es noch einmal auf. Alles vergeben. Meine Seele ist heil geworden. Ich darf rein sein vor Gott. Die Schuld ist genommen. Welch ein Geschenk. Welch eine Freude. Und hier ist der Mann, der mir gerade dort geholfen hat. Die Last ist weg. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und sie beugt sich über seine Füße und will diese Füße, die auch sie erreicht hat, salben. Und da bricht es aus ihr heraus. Sie weint vor Glück. Ich bin frei. Ich bin wieder zu Gott gebracht worden. Ich habe Hoffnung für mein Leben. Gott wacht über mich. Alles habe ich Jesus zu verdanken. Danke, danke. Und sie vergisst den Simon und die anderen und sie sieht nur noch Jesus. Die Tränen laufen ihr unaufhörlich von ihren Wangen auf die Füße von Jesus. Und wie reagiert der Herr? Ist es ihm jetzt peinlich? Nein, ganz und gar nicht, denn er sieht das Herz und freut sich darüber. Auch ihm ist es so egal, was die anderen denken. Auch er sieht in diesem Fall nur sie und stoppt sie nicht. Er nimmt diese Geste gerne an. Glauben an Jesus hat immer auch mit tiefen Gefühlen zu tun. Es erreicht unseren ganzen Menschen. Er wird wirklich im Innersten ergriffen. Und ja, wenn jemand das erfahren hat, wirklich erfahren hat, Jesus hat meine Schuld vergeben, dann kann ich nicht einfach kühl darüber hinweggehen nach dem Motto, na, das ist halt auch sein Job. Sondern meine Sünden sind vergeben. Ich darf mich freuen. Und dieses Bewusstsein und dieses Wissen um Vergebung der Schuld, das bringt echte Lebensveränderung. Es bringt wirkliche Liebe zu Jesus hervor. Und diese Liebe werden auch andere feststellen. Eine echte Liebe zu Jesus schert sich nicht darum, was andere dazu sagen. Dem, der mich gerettet hat, dem gilt meine Zuneigung, mein Leben, meine Hingabe, ja meine Liebe. Ganz gleich, ja, was andere Leute darüber sagen. Die kennen ja oft Jesus gar nicht. Die wissen es ja gar nicht. Sie haben vielleicht Jesus nur formell aufgenommen, wie der Simon, kühl, distanziert. Sie wussten, was richtig ist. Aber sie haben nicht wirklich ihr Leben Jesus ausgeliefert. Sie haben nicht wirklich Vergebung ihrer Schuld. Vielleicht haben sie noch nicht mal ein Unrechtsbewusstsein und kein wirkliches Wissen, dass Gott Richter ist. Aber diejenigen, die von Christus ihre Sünden bekennen und von ihm die Vergebung annehmen, diese Menschen, die kennen nur eines: Dankbarkeit, Hingabe und Liebe. Denk drüber nach. Wer Fragen zur Predigt hat, kann gerne auf mich zukommen. Amen.